Servus und herzlich willkommen bei systemgorilla.com. Mein Name ist Sepp und ich möchte heute was zum Thema Engine Quick Test erzählen. Das ist mal ein älteres Projekt von mir gewesen, was ich für einen Automobilhersteller gemacht habe. Ist eine Weile nach seinem Anlauf viral gegangen und hält sich wohl bis heute. Tolle Geschichte und viel Klarheit wünsche ich dir. Ich kam also gerade aus meiner Promotion raus und fühlte mich so richtig gedoktort und dann brach die Realität über mir ein. Auf einmal wurde ich gefragt von einem Automobilhersteller: Du, kannst du hier nicht helfen? Die Situation war vertrackt. Und Kunden waren auch noch involviert. Eieieiei. In der Entwicklung hat man sowas gar nicht gern. Aber ich schieß wohl zu schnell. Drehen wir die Zeit ein bisschen zurück. Bevor ich den Job angenommen habe, hieß es: Die Serienbetreuung? Bist du des Wahnsinns? Da gehen nur komische Leute hin. Ich habe das damals nicht verstanden. Ich kannte da ein, zwei Leute und die Themen fand ich auch immer spannend. Also sagte ich: Okay, dann will ich einer von denen sein und bin in die Serienbetreuung gegangen. Das bedeutet, dass man sich mit Produkten auseinandersetzt, die bereits im Markt befindlich sind, die eigentlich ausentwickelt sind. Und wann setzt man sich mit denen auseinander? Wenn sie Wehwehchen haben. Also wenn verschiedene Produkte, in dem Fall Fahrzeuge, immer wieder mal in die Werkstatt kommen und dann Hilfe brauchen. Und aus dieser Richtung war auch mein neu erkanntes Problem. In der ersten Problemumreißung der Serienbetreuung hieß es: Da kommen Kunden in die Werkstatt und der Motor läuft wie ein Sack Nüsse und die beschweren sich. Aber nicht nur, weil der Motor läuft, sondern auch, weil die gelbe Warnlampe angegangen ist, die MIL, die Malfunction Indication Lamp. Schwierig. So, jetzt fangen die Leute in der Werkstatt natürlich an, das Auto erstmal genau anzuschauen. Die lesen also Fehler aus, gucken sich verschiedene Sachen an und kommen dann vielleicht zu irgendeinem Ergebnis, warum das Auto jetzt wackelt. Wenn der Fehler, der eingetragen ist, der richtige ist, der zielführende. Die ersetzen also irgendwas, ist ja völlig klar. Das Auto soll ja wieder auf die Straße. Sie resettieren den Fehler, die Lampe ist aus, das Auto läuft wohl wieder einigermaßen und geben das Auto an den Kunden zurück. Und manchmal nicht wenige Meilen später konnte es passieren, dass der Kunde wieder Ei der Dauz eine Lampe bekam und das Auto lief wie die besagten Nüsse. Was machst du da? Und ich stand erst mal da und fragte mich: Ja gut, das ist jetzt für den Kunden ein Thema, aber wo liegt jetzt hier die eigentliche Problematik? Nach längerem Iterieren stellte sich dann heraus, dass das dazu führt, dass in der Werkstatt quasi in Größenordnung falsche Teile getauscht werden. Das bedeutet, dass man damit sowohl die Logistikkette unter Druck setzt, weil man ja die falschen Teile irgendwo hinschicken musste, nachbestellen musste, dass an der anderen Stelle Kundenunmut entsteht darüber, dass die Reparatur nicht beim ersten Mal abgeschlossen werden konnte oder möglicherweise sogar zu verhindern war. Und als drittes natürlich der ganze Kostenaufwand, das ganze Kostengrab, was dahinter hängt. Wir stellen uns das mal vor, jetzt werden da hier Teile getauscht. Wer bei sich in der eigenen Werkstatt mal eine Rechnung kriegte, die liegt ja schnell bei ein paar hundert Euro, wird es ein bisschen komplizierter, schnell ein paar tausend. Und sowas geht ja dem Hersteller ähnlich. Wenn der also in einer Garantiezeit ist, dann kann das eben sein, dass der dann möglicherweise ein paar hundert oder auch 1.000 Euro für eine Reparatur bezahlt. Ja, und wenn die jetzt unnötig war und das falsche Teil dann getauscht wurde, ja, dann fallen ja nochmal Kosten an. Es ist ja nicht nur mit dieser Traurigkeit getan, sondern dann kommt ja der Kunde wieder und will nochmal was getauscht haben. Ob er das allerdings beim gleichen Händler macht oder sich dazu jemand anders sucht, ist dann vielleicht auch die Frage. So, und somit haben wir ein immer weiter wachsendes Kostengrab mit jeder fehlerhaften Diagnose, die da gemacht wurde, weil man gedacht hat, das ist das Teil, hier muss was gemacht werden. Das ist natürlich ein wachsendes Problem und hat damit auch immer größere Relevanz über Zeit. Und jetzt war die Frage, wie kann man das denn abstellen? Und diese Frage wurde an mich herangetragen. Jetzt überlegt doch mal, wie man das schaffen kann, dass die gleich das richtige Teil tauschen. Bam, bam, bam. Man hat da bei so einer Fragestellung natürlich auch Mentoren, die einem ein bisschen den Weg weisen und die Dunkelheiten des Weges vielleicht erklären können. Und auf der anderen Seite innerhalb eines Konzerns auch eine riesen Ressourcenwahl zur Verfügung und Methodenwahl zur Verfügung. Also stand hier eigentlich eher mal die Frage, wie finde ich denn raus, dass ein Teil gut oder schlecht ist? Und da gibt es so tolle Sachen wie den Hill-Test, HIL, Hardware in the Loop. Wenn ich also ein Teil habe aus einem Auto, das ist ja meistens ein elektrisches, wenn es jetzt sich nicht um Karosserie handelt, sondern ein Steuergerät oder dein Radio, das ist ein elektrisches Teil, das kann man an diesen Hardware-in-the-Loop-Hill-Test anschließen und dann kann man für dieses Teil als Einzelteil simulieren, da würde jetzt ein Auto mit diesem Teil reden. Ja? Das ist also dann, als ob das Teil verbaut wäre. Und dann kannst du alles Mögliche mit dem austesten. Dann kannst du gucken, wie reagiert das, wenn das Auto mit ihm so und so kommuniziert, also eine bestimmte Nachricht, eine Aufforderung liefert oder eine Messwerteabfrage macht. Sowas kannst du dir dann dort genau anschauen. Ja, war ja eine tolle Idee, weil damit bist du dann auch in der Möglichkeit zu sagen, funktioniert das Teil noch genauso wie bei der Auslieferung? Ach, ich steuere das mal an und dann macht dieses Motorchen dann da an deinem Hill-Prüfstand, also an einem Schreibtisch, macht das, fährt so ein bisschen rum und du siehst, kannst dann mit einem Messschrieb auswerten, siehst dann, ja, das macht noch so, also ist es noch innerhalb der Spezifikation und damit gut. Ja, tolle Geschichte. Mit so einem Hill könnte man also alles Mögliche testen. Tolle Sache. Komponentenprüfstände gibt es auch sowas. Jetzt war das aber bei dem Problem, was wir hatten, ein bisschen anders. Also A, so ein Hill-Prüfstand, der kostet schnell mal mehrere 10.000 Euro. Und sich so ein Ding zu leisten, da muss der auch immer gleich einen Ingenieur mit dazu leisten, der das Ding bedienen kann. Das ist so eine advanced Rechenmaschine und da kann so viel kaputt gehen oder nicht funktionieren. Du, das in eine Werkstatt zu bringen und dort zu ermöglichen, dass jedes Teil, was in Frage kommt, daran zu prüfen ist, ach du je, nee, absolut undenkbar. Könnten ja auch die Teile zum Hill bringen. Wäre das eine Idee? Ach du jemine, stell dir vor, das würde bedeuten, man müsste bei dir die Drosselklappe ausbauen und müsste die, weil du ein japanisches Fabrikat fährst, nach Japan schicken. Und dann würde die getestet werden dort und dann kämen die mit einem Schrieb zurück und da steht dann drauf, die ist okay. Und das Wegschicken, bis es wieder zurückkommt, das dauert dann schnell mal 6 Wochen. Und in der Zeit steht natürlich dein Auto, ja, weil du willst ja erst vorher prüfen, bevor du was falsch tauschst. Ja, das ist auch keine Richtung. Nee, so kann das nicht gehen. Also war die Idee, naja, man könnte ja sowas wie der Hill das macht. Eine advanced Diagnose, also irgendwie so ein bisschen was automatisieren da draus und das dann rüber in die Werkstatt bringen, damit die das dann nur noch drücken müssen, sagen müssen, so jetzt lauf mal ab, machst deine Messwerte und dann sagst du mir, bist du noch okay, Teil oder nicht. So war die Idee, aber eieiei. Die übliche Art und Weise, wie man in der Werkstatt mit einem Fahrzeug spricht, ist ja nicht, dass der Mechaniker was ins Auspuffrohr reinflüstert. Nein, üblicherweise wird er einen sogenannten OBD-Tester anschließen. Das ist ein kleiner Computer, der hat einen ganz spezifischen Stecker und den steckt er irgendwo links unterhalb deines Lenkrads höchstwahrscheinlich an oder in Türfalz irgendwo. Und dann kann er das Fahrzeug anstellen und kann verschiedene Auslesungen machen, kann sich da eben was angucken. Ja, jetzt sollten da aber ja automatische Tests reinkommen. Wie geht denn das jetzt so? Da war dann für mich die nächste Fragestellung, wie redet denn jetzt wirklich das Fahrzeug und der Computer miteinander? Und da gibt es dann eine sogenannte Buskommunikation. Da sitzen also verschiedene Steuergeräte an einem langen Kabel und die reden miteinander. Jedes Steuergerät kann eine Nachricht empfangen, kann eine Nachricht senden. Wenn mehrere auf diesen Busleitungen drauf sind, dann überschreiben die sich so, dass da keine Konfusion aufkommt. Also jeder kommt irgendwann schon mal zu Wort. Und da hängt eben auch die OBD-Dose mit dran. Und wenn ich dann mit meinem Rechner da drauf gehe, dann funktioniert das quasi wie so ein normaler Teilnehmer von diesem Bus. ist. Ja, dann sagt also das Fahrzeug, ach, du bist jetzt auch da, dann sag mal, was du willst. Und jetzt gab es dann damals schon die Möglichkeit, bestimmte Steuergeräte anzusprechen und denen zu sagen, bitte verstell doch mal einen bestimmten deiner elektrischen Aktuatoren. Also klassisches Beispiel, du hast nur die Zündung an, du fährst einen Benzinmotor, der hat eine Drosselklappe, da lässt sich das jetzt schön einfach erklären. Und um zu gucken, dass die Drosselklappe noch irgendetwas macht, kannst du sie als Entwickler, kannst dich mit dem Rechner ans Auto setzen, kannst du sie als Entwickler, wenn das Auto steht und aus ist, nur das reine mechanische Ding kannst du anstellen lassen. Und zwar macht das dann so klack, klack, fährt in die Anschläge, also die mechanischen Endanschläge und lernt seine Positionierung neu. Ja, klingt ein bisschen komisch, ja, so eine Drosselklappe verlernt auch mal ihre Position, wo sie sich gerade befindet und so lernte die halt neu, die fasst einmal links in den Türrahmen und einmal rechts und dann weiß sie wieder, wo die Mitte ist. Ja, sowas konnte man machen als Entwickler, aber das war in der Werkstatt überhaupt nicht möglich. Und jetzt war eben die Notwendigkeit, diese Möglichkeiten des Entwicklers, der also tief in seine Komponente reinschauen kann, wie zum Beispiel in seine Drosselklappe, diese Möglichkeiten so zu entwickeln, so weiterzubringen, dass ein Werkstattmechaniker, der nicht das tiefe Komponentenwissen hat, der Mechaniker kennt sich sehr breit aus über eine große Palette von Modellen, Produktionsjahren und auch verschiedenen Werkzeugen, die er braucht. Häufig hat er in der Tiefe dieses Komponentenwissen nicht, um sagen zu können, ob jedes einzelne Teil auf einer Sichtprüfung immer noch funktionell ist. Und so wollen wir ihm unterstützen mit dem Entwicklerwissen. Und jetzt nähern wir uns. Wer jetzt an der Stelle sagt, oh, was labert der da alles so theoretisch daher? Dem möchte ich sagen, dass ich insbesondere am Anfang des Jobs in ganz vielen verschiedenen Autos drin gesessen habe. Mit meinem Rechner, mit diesem OBD-Stecker und Dinge ausprobiert habe. Wie funktioniert das Fahrzeug? Wie reagiert das Fahrzeug? Wie sollte es reagieren? Können wir zwischen dem, wie es reagiert und reagieren sollte, vielleicht ein Delta sehen und daraus irgendetwas schlussfolgern? Und das mit ganz vielen verschiedenen Tests und mit ganz vielen verschiedenen helfenden Händen. Damit entwickelst du erstmal ein Gefühl dafür, welche sogenannten Jobs du eigentlich absetzen kannst. Also was du mit deinem Computer verschiedenen Fahrzeugen sagen kannst und wie reagieren die dann darauf. So, und jetzt war natürlich irgendwie viel Feingefühl und viel Hilfe an verschiedenen Stellen angesagt. Denn was jetzt gemacht werden musste, war das Komponentenwissen von den absoluten Experten, die wissen, passt ihre Komponente oder stimmt da was nicht, zu verheiraten mit Messwerten, die ich kriegen konnte, indem ich Jobs mit meinem Rechner an das Auto schicke, ein Ergebnis, einen Messwert zurückkriege und das Ganze dann so weiterverarbeite mit diesem Komponentenwissen des Experten, dass ein Urteil daraus kommen kann und sagen kann, ja, das passt. Oder nicht. Und jetzt war dann mein eigentliches Problem gefunden, nämlich finde ein Betriebsmodell, wo solches Wissen der Entwickler regelmäßig rübergeht zu den Leuten, die diese Werkstatttester betreuen und dort die Software reinschreiben. Also schaffe es, dass das Wissen der Komponentenentwickler so gebündelt und kanalisiert wird, dass man es in eine technische Messung übersetzen kann und dann damit in der Werkstatt direkt automatische Abläufe zur Verfügung stellen kann, die dem Mechaniker erlauben zu sagen, ja, das Teil geht noch, ich konzentriere mich auf was anderes. Und damit den ganzen Rattenschwanz, den wir vorhin genannt hatten, nämlich Gewährleistungskosten oder Kundenunzufriedenheit, Wiederholreparaturen, Unklarheiten in der Logistikkette, all sowas können wir damit vermeiden. Ich habe die Problembeschreibung jetzt so lang elaboriert, um einmal darzustellen, dass wenn wirklich klar ist, was das genaue Problem ist, die Lösung relativ schnell offensichtlich ist. Die Herausarbeitung dieses Problems lag in der Größenordnung von etwa 2 Jahren regelmäßiger Arbeit auf verschiedenen fachlichen Ebenen, auch mit Managern, mit Entwicklern, teilweise mit Kunden. Der Erkenntnisgewinn hat dann am Ende dazu geführt, zu wissen, mit wem muss man an welcher Stelle reden, damit die Dinge ineinander laufen. Also eigentlich, welche Leute bringe ich zusammen, damit diese interdisziplinäre Arbeit funktionieren kann. Wenn ich das Problem erstmal genau phrasieren kann, also beschreiben kann, dann gehe ich zu dem, den ich brauche, dem erkläre ich das, da kann er schon mal gar nichts mehr dagegen sagen, weil ist ja gut ausgearbeitet, und dann sage ich, ich fände es gut, wenn du damit dran teilnimmst. Weil wir können nicht ohne dich. Und zack, haben wir ihn im Netz. Ich habe dieses Projekt, das nannte sich Engine Quicktest und es hat halt am Anfang mit mir und einem lieben Peter gemeinsam gestartet. Da sind dann viele weitere Leute hinzugekommen über die verschiedenen Jahre. Aber wir haben quasi von null weg in einer Organisation gestartet, die demgegenüber erstmal nicht so aufgeschlossen war. Über den Verlauf von 4 Jahren sind aus dieser Zeit 30 beteiligte Mitarbeiter mit hervorgegangen, über 30 Patente, ein Dutzend Studienabschlussarbeiten. Wir haben 3 Dutzend Fahrzeugmodelle mit verschiedenen Testabläufen versorgt. Die nannten sich dann am Ende übrigens alle Engine Quick Test, ob sie jetzt Engine waren oder nicht. Und das hat in der ganzen Welt etwa 1 Million verschiedenen Fahrzeugen der Marke geholfen. Wenn das mal nichts ist. Und das alles, weil man sich lang genug damit auseinandersetzt, wo das Problem eigentlich liegt. Und zack, kann alles funktionieren. Die Erfolgsgeschichte hat so richtig abgehoben durch einen glücklichen Zufall. Da kam ein unlösbares Problem der Diagnose daher. Niemand konnte irgendwie eine Aussage darüber machen, wie ein bestimmtes Einspritzventil jetzt funktioniert oder nicht, wenn er es nicht ausgebaut hat. Und der Ausbau dauerte und kostete Geld. Oh je. Da kamen wir natürlich gerade recht. Und so haben wir einen recht steilen Flug an der Stelle gestartet und sind mit immer mehr Themen konfrontiert worden. Das, was mich heute am meisten freut, ist nicht die Erfolgsgeschichte von damals, sondern dass viele Methoden und auch viele Leute, die damals zielgebend beteiligt waren, bis heute mit dabei sind und an der Stelle weiterarbeiten. Für die Verbesserung von Qualitätsthemen und für die Kundenzufriedenheit. Denn eigentlich machen wir ja das. Schöne Autos für zufriedene Kunden. Wenn du meinen Podcast zum Engine Quicktest gut fandest, dann findest du sicherlich auch meinen Executive Advice gut. Ich nehme kein Blatt vor den Mund und ich bin messerscharf in meiner Analyse. Meld dich doch gerne mal. Mein Name ist Sepp und du findest mich auf systemgorilla.com. Ich wünsche dir einen schönen Tag und viel Klarheit.